KinoCast.
Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Ja, ihr wundert euch. Heute ist schon Samstag, aber ihr werdet es nicht merken, weil ihr ladet die ja irgendwann runter. Hier ist auf jeden Fall der Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo, lieber Erik.
Und meine Wenigkeit ist der Erik. Schöne Grüße an alle da draußen, die uns jetzt schon hören. Und genau, wir haben Filme mitgebracht aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Den französischen Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes auch lief. 2024 mit dem internationalen Verleihtitel Balkonets und im Original heißt er, glaube ich, Les Femmes au Balcon oder so ähnlich.
Les Femmes au Balcon, ja.
Ja, okay. Ja, reden wir gleich drüber. Ich habe noch einen Film nachgeholt, den ich ja eigentlich schon vor längerer Zeit mal schauen wollte, als der am Oscar-Rennen war, nämlich The Brutalist, der Brutalist. Ja, mal schauen, wie mir dieses 3,5-Stunden-Epos gefallen hat.
Ich weiß es.
Ja, dann...
Er hat mich ganz begeistert angerufen, mitten in der Nacht.
Das nicht, aber ich habe es dir das Sneak, glaube ich, vor der Sneak erzählt. Serien sehe ich hier drin. Daredevil Born Again Finale, soweit bin ich noch nicht, aber mal sehen, was der Chris vielleicht spoilerfrei dazu erzählen kann. Und dann haben wir natürlich Andor geschaut. Star Wars Andor, die ersten 3 Folgen, die erschienen sind. Nehme ich an, du hast auch alle 3?
Ja. Nein, ich habe tatsächlich erst 1,5, aber reicht, um drüber zu sprechen.
Come on. Was glaubst du wohl, warum die 3 Folgen veröffentlicht haben? Passiert da vielleicht in der 3. Folge was wichtig ist, weshalb man, was da catchy sein sollte? Ich glaube, da reden wir nächste Woche drüber. Okay, lass mal anfangen mit Balkonets. Was haben die Balkonets, denn?
Ja.
Was haben die denn für einen Balkon?
Wir sind in Marseille, wenn ich es richtig weiß.
Ja,
noch.
Marseille.
Oh, Marseille. Es ist also Südfrankreich, es ist Marseille, es ist ein richtig heißer Sommer. Und ja, Wohnungen gleichen eher Saunas würde ich jetzt nicht sagen, weil da kann man Aufguss machen. Eher so Tore der Hölle. Oder generell einfach, es ist einfach ein Backofen, kleine Backöfen, sagen wir es so. Und in dieser teilen sich die Freundinnen Ruby, gespielt von Suhailia, Jakub und Nicole Sondakodreanu. Codreanu? Wie, du bist der Franzose hier.
Codreanu, ja, würde ich,
ja, so,
würd ich auch so.
Ja, teilen sich eine Wohnung und die haben noch eine dritte Freundin, nämlich Elise, Noémie Merlon. Und,
die
ja,
das auch gedreht hat und auch das Skript geschrieben hat.
Danke, dass du das jetzt vorgreifst.
Ich dachte, du hast es nicht auf deinem Zettel, okay.
Dann. Nein, es steht tatsächlich auf meinem Zettel.
Ah, okay.
Ja, okay. Und die, wie gesagt, teilen sich da eine Wohnung, mehr oder weniger. Hauptsächlich eigentlich Ruby und Nicole. Nicole ist Schriftstellerin oder gerade an den Anfängen von ihrer Schriftstellerkarriere, macht dann nebenbei noch so ein Online-Seminar. Ruby macht auch was online, die ist Camgirl, rennt dementsprechend auch freizügig die ganze Zeit in diesem Film rum. Ja. Und Nicole steht tierisch auf ihren super sexy Nachbarn von gegenüber, der immer kommt mit offenem Hemd und so einen tollen Körper hat und dann da steht am Balkon und noch telefoniert und sie stellt sich da alles Mögliche schon vor und die Sommerhitze tut dann ihr Übriges dazu, dass das erhitzte Gemüt noch mehr erhitzt. Also es sind nicht nur heiße Lenden, die sie hat, sondern es ist eigentlich alles drumherum ist auch heiß. Und Ruby macht sich da so einen Spaß auch ein bisschen draus noch. Immer so, ja, hey, geh doch mal hin und da, red ihn doch mal ein oder ruf doch mal rüber, was weiß ich, was alles. Jedenfalls, die beiden haben eigentlich, versuchen da eine gute Zeit zu haben, bis eben Elise mal wieder auftaucht. Elise kommt angefahren mit ihrem Auto von Dreharbeiten, die ist Schauspielerin, hat da so einen ziemlichen Meltdown hinter sich und schafft es nicht, mit dem von ihrem Mann entwendeten Auto richtig einzuparken. Stattdessen rammt sie ein parkendes Auto und Wessen Auto hat sie da wohl gerammt? Natürlich das von ihrem Nachbarn. Wie hieß der eigentlich? Der hatte keinen Namen, oder?
Ist das der, der von Lukas Bravo gespielt wird? Magnani?
Ja, klar.
Magnani?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall stellt man so dann Kontakt zueinander her, weil eben, ja, es so funktioniert halt mit, ja, hier, ihr schuldet mir Geld oder ich meine Reparatur muss man bezahlen und was weiß ich was. Und da denkt sich Ruby, hey, ist doch eigentlich eine tolle Idee, das gleich noch mit Nicole irgendwie zu verknüpfen. Also die eine baut einen Scheiß, die andere stellt den Kontakt her für die dritte sozusagen. Und was man auch noch erwähnen muss, in diesem Haus, in dem sie wohnen, geschieht ein Mord. Ziemlich früh. Und da liegt eine Dame auf dem Balkon, wird von ihrem Mann sehr unsanft geweckt und man merkt auch gleich, okay, da ist ziemlich viel Gewalt in der Ehe dabei. Die streckt ihn dann nieder und ja, raubt ihm den Atem am Ende, sagen wir es doch mal so.
Raubt ihren Atem.
Ja, raubt ihm den Atem. Ja. Genau. Und das ist allerdings, das spielt nur so eine kleine Nebenrolle irgendwie erstmal, aber ist auf jeden Fall, da schon ein Mord passiert. Und die drei Damen begeben sich dann abends rüber zu ihrem Nachbar auf die andere Straßenseite, weil er sie einlädt. Und ja, dann kommt eben raus, dass er irgendwie Fotograf ist. Und so kommt eins zum anderen. Und kurz darauf hat man eine weitere Leiche.
Die machen da ein bisschen Party in der Wohnung bei
den Fotografen. Ja, die machen Party und kurz drauf.
Eine bleibt dann noch da, die dann noch ein bisschen mehr will.
Guck, so viel wollte ich jetzt nicht verraten. Ich wollte auch nicht verraten, wer stirbt. Aber jetzt hast du es ja quasi schon
gesagt. Warte ich auch nicht.
Genau, auf jeden Fall geht es dann darum, betreffende Leiche noch zu entsorgen.
Nein, nicht nur, auch.
Ja. Spuren verwischen.
Ja.
Ja, und dann gibt es halt noch viele kleine Nebenkriegsschauplätze von den einzelnen Damen. Und das ist so im Großen die Horrorkomödie oder unter was sie läuft, alles. Also so habe ich es zumindest mal zuletzt noch gelesen.
Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so eingruppieren kann, Horrorkomödie.
Ja, weil es hat weder Horror noch Komödie, fand ich. Da ist die Frage, war es vielleicht, ist es dann eher Thriller, aber das eigentlich auch nicht. Oder?
Oder ich weiß auch nicht, also so richtig einsortieren kann man das, glaube ich, gar nicht in irgendeinen Genre so richtig. Weil dieses, ja, dieses, oh, jetzt gibt es hier eine Leiche und wir müssen damit umgehen. Ich meine, es gibt ja so, wie ist das, immer Ärger mit Bernie oder bis hin zu dem sehr, sehr scharfen Film Very Bad Things, wo halt eine Prostituierte umgebracht wird in Las Vegas, aus Versehen und so, wie die dann damit umgehen und so. Empfehlenswerter Film, by the way. Ist das hier so ein wilder Mischmasch, finde ich. Zum einen haben wir diese Schriftstellerin, die sich auch immer wieder in so Art Traumsequenzen reinflüchtet, wo man dann gar nicht weiß, das, was man jetzt gerade sieht, ist das jetzt, entspinnt das jetzt ihrer Fantasie, weil es teilweise auch so absurd ist und dann stellt man fest, offensichtlich ist das jetzt doch real oder so. Es wird hier auch nicht regiemäßig so eine Hilfestellung dem Publikum gegeben, dass man so Traumsequenzen in einer anderen Art und Weise filmt, dass da irgendwie das entsättigt ist, die Farbe oder irgendwas anders ist, dass es offensichtlich ist, dass jetzt hier irgendwas anders ist, sondern das ist einfach genau so in derselben Qualität und genau so gedreht mit demselben Kamerawinkeln und allem. Deswegen ist es einfach sehr, sehr verwirrend. Der Film macht es einem sehr schwer. Der Anfang ist eigentlich cool. Der zieht einen gut rein. Das fand ich, hat der Film gut gemacht. Gerade auch das mit der Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird, die wahrscheinlich ausgenockt wurde und da auf dem Balkon liegt. Man weiß es nicht, weil die da so komisch liegt. Wird nicht erklärt, ist auch unnötig, und die dann halt erwacht und der Mann sagt, ja, jetzt komm mal langsam rein, ich will jetzt hier was zu essen, und dann ja, eskaliert die ganze Situation und ja, dieses ganze Setting, dass da eben so eine Hitzeglocke über Marseille liegt, macht natürlich auch noch mit dieses Gefühl von dem Film, dass da so ein Druck ist, so eine Schwüle in der Situation überall und Ja, wo man immer sich dann fragt, hey, da wo ihr hier die Leiche liegen lassen wollt, bei der Hitze, also ich weiß ja nicht, also naja. Ich habe natürlich...
Ja, vieles schwierig. Vieles sehr schwierig.
Ich habe natürlich auch verstanden, was der Film will. Also das ist natürlich... Es gibt sehr viel Nacktheit zu sehen in dem Film, speziell von den Frauen, natürlich auch der Typ, da sieht man auch ab und zu mal was.
Aber, ein Teil besonders häufig und auch.
Und es soll natürlich so eine Art, ja, feministischer Film sein, der zeigt, wie die Frauen das Heft des Handelns in die Hand nehmen und wie die sich da nichts sagen lassen. Und das sieht man auch schon in der Anfangsszene, wo die Frau sich nicht mehr von ihrem Mann rumkommentieren lässt. Und hier dann halt auch die drei Frauen, die dann nach und nach an sich wachsen und da mit der Situation klarkommen. Und dann sieht man halt ständig auch nackte Brüste, wie auf diesem Bild, was auch im Louvre hängt, Die Freiheit für das Volk von Eugène Delacroix, wo halt die Marianne oben mit der Fahne quasi über die Leichen der bei der Revolution Gefallenen steigt, um eben zu zeigen hier, sie führt das Volk eben zur Freiheit und so. So ungefähr ist es ja hier auch, ne? Da wird ja auch ständig, siehst du da irgendwelche nackten Brüste oder so. Ich glaube, da bedienen die sich so ein bisschen dran an diesem Bild, was natürlich in Frankreich jeder kennt. Und ja, aber irgendwie ist es so, der hat so sehr ausgefranst in diverse Richtungen und hat so wenig seine Stimmung gefunden, der Film, dass man nicht hätte sagen können, ja okay, jetzt ich bin jetzt hier irgendwie mal angekommen in dem Film, ich bin jetzt drin, ich weiß jetzt, ich fühle jetzt hier mit oder irgendwas. Das war halt zu keinem Zeitpunkt. Also so ging es mir zumindest nicht, oder?
Überhaupt nicht, also mir gar nicht. Mich hat es tierisch genervt. Also entweder waren sie hysterisch unterwegs oder sie haben irgendeinen Käse gebaut oder sie waren nackt oder haben nackt Käse gebaut oder waren nackt hysterisch. Es war keine Ahnung, was für ein Bild hätte da gezeichnet werden sollte. Für mich hat es auf jeden Fall mal wieder nicht funktioniert, das Bild so zu zeichnen. Ich fand es eher schade eigentlich, weil die Idee hinter dem Film nicht so schlecht war, aber die Umsetzung ein bisschen schmerzhaft.
Ich meine, so Femizide und Misshandlung von Frauen ist ja leider immer noch ein Riesenthema. Aber die Art und Weise, wie der Film das hier anpackt, ich weiß nicht, ob das eine gute Art ist, das so anzupacken. Und ob das vor allem auch die richtigen Personen dazu bringt, drüber nachzudenken. Ich meine, der Trailer sieht gut aus. Ich habe den Trailer jetzt nochmal geschaut, weil ich habe den ja verlinkt gehabt bei uns im Beitrag auf kinocast.net und im Sneak-Beitrag. Als ich den da verlinkt hatte, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Ich hatte den vorher gar nicht gesehen, den Trailer. Und da dachte ich mir, oh, der Trailer sieht lustig aus. Also sieht wirklich lustig aus. Da denkst du, ja, geil, hier, okay, die rutschen da so rein, oh, dann haben sie eine Leiche am Hals, okay, was machen wir jetzt damit? Upsala, was passiert denn hier? Weißt du, es sieht so nach so einer lustigen französischen sommerlichen Komödie, dadurch, dass es auch so heiß ist da in Marseille. Und das sieht echt lustig aus. Der ist gut geschnitten, es sind die richtigen Szenen drin, aber der eigentliche Film hat mit dem Trailer nichts zu tun, finde ich. Also da sind natürlich die Szenen auch drin, die im Trailer sind, aber der packt das von einer ganz anderen Richtung an, der Film. Und ich, also nee, es ist auch nicht irgendwie in einer guten Richtung, dass man sagt, ja, der Film oder der Trailer ist jetzt so eine Art trojanisches Pferd, damit die Person, die so einen Film mal gucken sollten, da reingehen und dann diesen Film sehen und was draus lernen. Dafür ist er einfach zu schlecht gemacht, leider, muss ich so sagen. Das Drehbuch ist zu schlecht. Spannungsaufbau, da ist so der rote Faden fehlt so ein bisschen. Was natürlich auch okay ist, weil der Film überrascht ja ständig passiert irgendwas Komisches und so. Und dann, was weiß ich, geht sie zu ihrem Freund ins Hotel und fällt dann plötzlich um und das ist ja auch okay, aber irgendwie das große Ganze hätte schon ein bisschen mehr Zug haben können.
Ja, was Komisches passieren, also ja. Nee, auch das eigentlich nicht.
Das wollte ich dich so mal noch fragen, weil das wäre, glaube ich, spoilerbehaftet. Mal sehen, ob ich am Ende der Aufnahme noch dran denke.
Ja.
Erinnere mich mal.
Mach dir doch eine Notiz.
Ja, erinnere mich mal an Penis. Ich muss dich da was fragen. Hat mit dem Film zu tun. Keine Angst, nicht mit deinem oder meinem.
Okay.
genau.
Ich schreibe es mal auf, Erik an Penis erinnern.
Ja, sehr gut. ja, Balkonetz lief ja auf dem Filmfestival in Cannes. Ja, aber da hat man auch schon diverse Sachen bekommen gehabt aus Cannes. Also nicht jeder Film, der dort läuft, das ist natürlich kuratiert auch, das Filmfestival, aber irgendwie ja greift man da ganz bewusst auch manchmal so ein bisschen in die provokative Richtung oder manchmal so absurde Richtung, und das ist auch sowas aus der Richtung. So nach dem Motto, ja, das könnte richtig einschlagen. Aber manchmal ist es halt auch eine Fehlzündung, und ich glaube, das ist dieser Film, der eine Fehlzündung ist hier.
Hm. Eine komplette. Also tatsächlich eine komplette. Ich finde es echt, wir haben nach dem Film noch kurz gesprochen, du hast doch gemeint, ja, der Film hatte schon viele Chancen oder viele Sachen, wo er einfach falsch abgebogen ist oder wo er hätte anders abbiegen können, und er ist grundsätzlich eigentlich falsch abgebogen. Also
grundsätzlich das ist nicht.
Nee, in meinen Augen grundsätzlich falsch. Das ist so dieses, hey, möchte ich heute Tomatensoße zu meinen Spaghetti oder eine Portion Steine? Oh, ich nehme die Steine.
Nee, grundsätzlich glaube ich nicht. Da muss ich den Film doch ein bisschen in Schutz nehmen. Grundsätzlich, die Intention war ja, dass sich eben Frauen dagegen wehren, dass Männer ja immer noch das tun, was manche Männer halt tun, ja, und dann auch Femizide und Vergewaltigungen und Misshandlungen und so weiter. Und dass die halt hier, diese jungen Frauen, da über sich hinauswachsen und da dem die Stirn bieten. Aber dann hat er halt wirklich einige falsche Abbiegungen genommen. Weil einerseits ist dann so Slapstick-mäßig, ja, da rammt die das Auto so, hahaha, und ist dann so unten in ihrem Marilyn Monroe-Outfit oder was sie da hat. Und das ist irgendwie, nee, das kann man anders machen. Ach, wie hieß denn der Film mit Ewan McGregor, wo die auch Kleine Morde unter Freunden, genau. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Oder Very Bad Things. Leider sind es halt alles Typen in diesen Filmen. Ich hätte jetzt gern mal so einen Film gesehen, wo Frauen sowas passiert. Aber leider ist Balkonetz auch nicht die richtige Wahl für mich bei dieser Art von Film. Und der hat sich zu sehr verzettelt, zu viele Logiklöcher gehabt. Stellenweise war er einfach dumm und dämlich. Und gesagt, hat falsche Entscheidung getroffen in der Drehbuchrichtung. Deswegen, aber ja, du gibst da, sehe ich hier gerade, noch niedrigere Wertung als ich.
Ja.
Was gibst du denn für eine Wertung? Oder?
Ich gebe Balkonetz, weil ich ihn einfach wahrscheinlich auch mal wieder nicht verstanden habe. Und ich ja, einfach nicht gut fand, von vorne bis hinten nicht gut fand. Ich gebe ihm 1 von 10 Punkten.
Ich gebe 3,5. Ich habe es bei uns in der Wertung, ich gebe 3,5. Bei unserer Wertung habe ich 2 gegeben. Ich habe 4 gegeben bei uns in der Abstimmung. Weil ich dem Film doch mit zugute halte, was er eigentlich sagen wollte. Er hat es halt bloß nicht so richtig auf die Straße gebracht. Und ja, mal sehen, was da Noémie Merlant da noch so abliefert demnächst und was sie da eventuell als Regisseurin, bis jetzt kannte ich sie ja nur so als Darstellerin irgendwo, und ich sehe gerade, sie hat sogar ein paar Filme gedreht gehabt, aber die kenne ich alle nicht. Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Sie scheint da ja eine Art dafür zu haben, solche feministischen Themen anzugreifen. Bin gespannt. Und wenn wir einmal in der Gruppe sind, ich werfe gerade mal so ein, schwer zu sagen, was da der Durchschnitt ist hier. Also es geht von 0 Punkten bis 8 Punkten hoch. Und ich glaube so, wenn ich das so richtig sehe, in der Mitte so 4 Punkte, 1 Punkt haben aber auch einige gegeben. Aber eine gute, wo ja nur eine 50-50-Wertung ist, ist bei empfiehlst du den Film weiter, ja oder nein, gibt es da nur. Da sagen bis jetzt 85% nein, ich empfehle diesen Film nicht weiter. Und das ist ja schon mal ein ganz guter Gradmesser, dass das nicht nur wir zwei sind, die da ein Problem hatten mit dem Film. Und ich meine, gut, wenn man jetzt da ins Filmfestival in Cannes geht und vorher davon hört und vielleicht da vorher die Pressekonferenz ist mit der Regisseurin und man erfährt da schon ein bisschen mehr die Intention und Vielleicht ist man da auch ein bisschen wohlwollender oder so, aber nee, bei uns Sneak, Überraschungsfilm, Balkonetz, Montagabend auf jeden Fall nicht.
Überraschend schlecht.
Auf jeden Fall nicht. Aber ich hatte ihn getippt. Ja, ich nur mal erwähnen. Ich hatte ihn getippt. Und
ja, das heißt Vorsicht mit den Tipps von Erik, wenn die kommen. Die müssen nicht immer gut sein. Ja.
Was ist denn der Hinweis für morgen? Für übermorgen, Mensch.
Übermorgen, ja.
Das letzte Mal haben wir am Montag aufgenommen. Da musste ich sagen, heute, da war ich schon ganz verwirrt. Und jetzt muss ich sagen, übermorgen.
Ja, es ist immer so ein bisschen, vor allem, weil gestern ja auch noch Fußballspiel war. Das ist eigentlich das Samstagabendspiel dann quasi.
Was war da? Ich hab alles vergessen, ich weiß nicht.
Ja, so kennt man dich.
Auf jeden Fall.
Für die Sneak 1266 am 28. April 2025 lautet der Tipp: im Dunkeln tappen.
Mhm. Da ist ein Tipp eingegangen von mir zuerst, weil ich erstelle ja den Beitrag, da habe ich dann immer First Dip, wie so schön heißt, da kann ich schnell was posten, was mir gerade im Kopf ist, und da habe ich getippt, wenn das Licht zerbricht, vom Titel her, weil ich habe mir gedacht, ja, im Dunkeltappen, wenn das Licht zerbricht, könnte passen, wobei die in der Story geht es glaube ich nicht darum, dass irgendwo ein Licht ausgeht oder so, und der Tim hat 5 Minuten später genau dasselbe getippt. sogar mit demselben Trailer verlinkt von Kino, Kino, was ist das? Kino.de, Kinocheck. Ja. Und hat aber zur selben Zeit gepostet, hat auch in der Antwort auf mich gleich zweimal geschrieben. Irgendwie schreibt er immer zweimal, der Tim. Vielleicht klickt er immer zweimal auf Senden oder so. Oder es dauert immer ein Stück, bis das dann erscheint, ne, Tim? Also wenn du da was tippst, musst du mal ein bisschen warten, weil da läuft immer erst noch so ein Check drüber, dass da nicht irgendwelcher Code mit drin ist und irgendwelcher Spam-Schutz und so weiter. Deswegen erscheinen die noch nicht sofort. Das dauert immer so ein paar Sekunden, bis die AI im Hintergrund das geprüft hat. So, der Martin Zerwede hat getippt Last Breath. Das war, glaube ich, der, den ich letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal getippt hatte. Wo es darum geht, irgendwie Woody Harrelson in so einem Taucher-Drama, wo so Taucher unter Wasser irgendwo eingeschlossen sind und so. Das kann natürlich auch sein, weil die sind ja im Dunkeln. Da hat auch der Tim noch drauf geschrieben, Last Breath ist wahrscheinlich, da dieser Film ein D-Box-Film ist, in der Bohrung sind hinten die Sitze D-Box. Also wahrscheinlich, wenn die extra ausgewiesen sind, die D-Box-Sitze, dann kann man vielleicht bei der Sneak Preview davon ausgehen, dass ein D-Box-Film kommt. Das ist natürlich auch ein interessanter Anhaltspunkt, den ich so noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Muss ich auch in Zukunft immer mal schauen bei den Innenstadtkinos, bei der Sneak Preview-Buchung für die Sitze, ob die D-Box-Sitze als D-Box-Sitze vermarktet werden oder nicht. Dann, wenn es D-Box-Sitze sind, dann ist es ein D-Box-Film. Hast du das gewusst?
Dass es ein D-Box-Film ist, wusste ich nicht. Nee,
ich meine, dass nur bei den wenn ein D-Box-Film in der Sneak Preview läuft, dass die Sätze auch so vermarktet werden.
Ja.
Weil das ist ja dann halt auch schon ein Anhaltspunkt, ne?
Ja, klar, aber ja, ist ja logisch.
Oh, cool, du wusstest das, alles klar. Kannst du mal dein Wissen mit mir teilen hier oder so, wenn ich hier mal so tippe jede Woche? Ich meine, wir machen das ja nicht erst seit gestern, nee.
Ja, ein bisschen Überraschung muss man ja auch noch mit sich haben.
So nicht, genau. So, andere im Kino gesehene Filme. Ich habe jetzt Der Brutalist angeschaut. Ist jetzt kein brutaler Film, obwohl er so heißt, ne?
Wer hätte es gedacht?
Ja, also ein bisschen Surprise. Also Der Brutalist. Worum geht's? Brutalist dürften Filmfans, die sich so ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigen, ja durchaus jetzt schon mal was davon mitbekommen haben, denn der war ja für Oscars nominiert, glaube ich. Ich glaube, er hat auch, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, hat er einen gewonnen, also Adrian Brody, der die Hauptrolle spielt.
Ich check das mal nebenher.
Das ist super, ja. Adrian Brody spielt den Architekten Laszlo Toth, aber ist ja,
okay, darf ich gleich schon reingrätschen?
Ja.
Also Oscar, Auszeichnungen, bester Hauptdarsteller, beste Filmmusik, beste Kamera, bester Film, beste Nebendarstellerin, beste Regie, bester Nebendarsteller, drei okay. Oscars, Moment, da war er nominiert. Hm. Moment. Gleich drei Auszeichnungen, bla 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 bla. Okay, mach mal weiter.
Okay, also ich glaube, die IMDb ist da aussagekräftiger bei solchen Geschichten. Ja, also, der Laszlo lebt in Deutschland.
Der übrigens den besten Hauptdarsteller-Oscar gewonnen hat.
Ja, Adrian Brody.
Ja, und sonst und nichts, Filmmusik, ne? Filmmusik und beste Kamera. Beste Kamera, beste Filmmusik und beste Hauptdarsteller.
Beste drei Kamera, Stück. Lass mich mal überlegen. Weiß ich nicht, fand ich, glaube ich, bessere Filme jetzt, die ich geschaut habe. Okay, also ich starte jetzt mal zum dritten, vierten Mal. Adrian Brody alias, was habe ich gesagt? Laszlo, jetzt bin ich völlig raus. Laszlo Toth, der lebt in Deutschland zur Zeit des Nazi-Herrschaft und hat in Deutschland studiert an der Bauhaus-Uni und hat auch diverse Architekturprojekte schon realisiert gehabt. In seiner Heimat hat er so eine Oper gebaut und diverse andere Gebäude und hat er, wie gesagt, in Deutschland studiert gehabt an der Bauhaus-Uni und kommt aber dann auch ins Konzentrationslager, kann da aber weg und dann gibt es die Möglichkeit, auszureisen in die USA, was er dann annimmt. Blöd ist nur, seine Frau, die ist noch in Deutschland im Konzentrationslager und seine Nichte auch, also die sind zusammen. Seine Frau wird gespielt von Felicity Jones und die sehen wir am Anfang gar nicht so im ersten Teil, ganzen ersten Teil des Films, denn Adrian Brody kommt jetzt erstmal in der USA an, damals irgendwie Anfang 30er Jahre oder Anfang 40er Jahre und muss sich erstmal, weil den kennt ja da keiner, weiß keiner, dass er quasi in anderen Teilen der Welt ein Star-Architekt ist, das kümmert da keinen, also er muss wirklich von ganz unten erstmal anfangen und nimmt da so Gelegenheitsjobs an und macht da wirklich, fängt ganz unten, schaufelt Kohle und sonst was und wird auch relativ schnell drogenabhängig. Er hat da ein paar Freunde in seinem, ja, was ist das, so eine obdachlosen Unterkunft, wo er sich halt irgendwie durchschlägt als Ankömmling da. Und irgendwann kontaktiert ihn auch mal, wer war das, sein Schwager, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der schon in den USA ein bisschen Fuß gefasst hat, schon eine Weile. Der hat da so ein Innenausstattungsbusiness, wo die halt so Tischlerarbeiten machen, irgendwelche Schränke herstellen und sowas. Und dann will er den da mit reinnehmen. Und dann bekommen sie auch mal den Auftrag von einem reichen Mann, gespielt von, na gut, nicht direkt von ihm, aber der reiche Mann ist Guy Pearce, wird gespielt von Guy Pearce. Habe ich mich gefreut, den mal wieder zu sehen, den mag ich, den Schauspieler. Sondern nicht direkt von Guy Pearce, sondern von dem Sohn von der Guy Pearce-Rolle. Und der sagt, ja, mein Vater, der liest ja so gerne in dieser Bibliothek und die ist halt völlig voll geramscht und das sind ja nur so Bretter an der Wand, da stehen die Bücher drauf und das ist kein schöner Raum, ist alles so dunkel und soll da mal was machen. Und dann machen sie da so einen Vorschlag und dann nimmt er ihn mit rein, den Architekten, und dann machen sie das, was man im Trailer sieht, diese Installation in der Bibliothek, wo man dann wie so ein Fächer diese Schränke aufklappen kann und wo alles sehr hell ist und dann wird auch die Dachkuppel erneuert und so. Und der Beschenkte, also Guy Pearce, ist damit erstmal gar nicht einverstanden, weil der kommt dann mitten in den Arbeiten nach Hause, sagt, was machen Sie hier? Und weil der wusste gar nichts von dem Geschenk, schmeißt die erstmal raus. Und später sucht er den aber dann wieder auf und sagt, ja, Moment mal, ich habe ja ein bisschen recherchiert über Sie. Sie sind ja hier ein ganz bekannter Architekt und Sie haben das ja gebaut. Das habe ich so ein bisschen, hat das seinen Freunden gezeigt. Und da war auch die Presse da, die da Aufnahmen gemacht haben von dieser Bibliothek. Und dann heuert er ihn an, da andere Sachen für ihn zu bauen. Und was jetzt so ein bisschen klingt wie so eine Erfolgsgeschichte, ist es nicht. Es ist eigentlich ein 3,5 Stunden Feel-Bad-Film, würde ich es mal nennen, weil der kommt wirklich, also wir reden hier Konzentrationslager, Flucht nach Amerika, dort wirklich ganz unten anfangen und dann von allen, auch von dem reichen Typen, werden die alle nur verarscht und er kommt da überhaupt nicht zurande. Sein Drogenkonsum wird immer mehr. Irgendwann kann er seine Frau dann auch aus Deutschland holen über Umwege und der kommt dann halt die Frau mit der Nichte dann auch an und der geht es halt auch nicht so gut und ja, die Beziehung ist auch nicht die beste und es ist wirklich ein 3,5 Stunden Feel-Bad-Film, also es geht wirklich, es ist, die Amplitude schlägt nie ins Plus aus, dass man sich irgendwie mal gut fühlt. Es gibt zwar so 2, 3 Szenen, wo man denkt, oh, okay, jetzt cool, jetzt hat er, jetzt kommt langsam Drive in seine Geschichte, jetzt wird er endlich mal angenommen, akzeptiert als Architekt. Aber nee, das ist eher so eine, ja, ich würde es mal fast, falls es ihn gab, das ist eher wie so ein Biopic von der Figur, um einfach mal dieses schlechte Leben von ihm zu zeigen, der aber trotzdem architektonische Monumente geschaffen hat, die Zeit überdauert haben. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. War von der Story her, von der Stimmung her überhaupt nicht meins. Also ich muss da nicht so einen langen Film sehen, um einfach nur zu sehen, wie jemand konstant leidet. Und egal, wo er hinkommt, alles läuft irgendwie schief und alles geht irgendwie den Bach runter. Und ja, die Projekte gehen den Bach runter. Er investiert noch sein eigenes Geld, um das fertigzustellen. Und dann verdient er natürlich nichts mehr, hat wieder kein Geld. Und das ist so eine konstante Abwärtsspirale mit so ganz leichten Tendenzen mal nach oben. Und dann geht es wieder umso mehr nach unten. Und ja, ich hatte just gestern mit einem lieben Kollegen bei mir auf Arbeit, Architekt, den kenne ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja jetzt seit 2009 da in der Firma, den habe ich schon ganz früh damals kennengelernt gehabt. Wir sehen uns leider nur noch selten. Freitag kommt er aber jetzt immer noch mal rein, weil er hat natürlich Projekte und er ist Architekt und da habe ich mich mit ihm ein bisschen drüber unterhalten über den Film und ihm ist der natürlich empfohlen worden als Architekt, so hey, guck dir den mal an. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen über Architekturströmungen und so weiter unterhalten. Und ich habe ihm auch von diesem Film abgeraten, weil das, was einen vielleicht interessiert, wenn man denkt, The Brutalist, quasi diese brutalistische Architektur, wie wurde das, wie entstand das, was steckt dahinter, was sagt das? Und davon ist leider relativ wenig zu sehen, finde ich. Also viel zu wenig im Gegensatz zu dem, was der Film könnte. Stattdessen ist es wirklich eine langwierige Geschichte über diese Person. Und wenn man die Person nicht kennt, wie ich jetzt, ich kannte die vorher nicht, dann fiebert man auch nicht unbedingt mit. Es ist natürlich toll gespielt, keine Frage, toll gespielt, tolle Kamera, der Sound, es sind schöne Einstellungen drin. Und die haben auch so eine besondere Art genommen, um das zu drehen, nennt sich Vista Vision. Also das ist jetzt kein Breitbildformat, sondern irgendwie so eine Mischung zwischen einem Vollbild und einem Breitbild. So ein, ja, es sah sehr gut aus, es sah stylisch aus, aber es war nichts für mich. Es war wirklich nichts für mich. Und ich kann den auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Also Guy Pearce spielt auch super und auch die anderen Darsteller, die da drin waren. Aber ich verstehe auch nicht ganz, wieso der so viel Meriten da bekommen hat mit Nominierungen und so. Es ist ein guter Film, aber kein überragender Film. Er hat sehr viel Potenzial, aber da geht sehr viel verloren aufgrund dadurch, dass er sich lieber buchstäblich in der Scheiße suhlt, der Film, und das halt versucht, dem Zuschauer erlebbar zu machen, wie schlimm es gerade ist. Und das irgendwann habe ich es ja kapiert gehabt. Ich muss das nicht 3,5 Stunden sehen. Ich hätte dann schon gerne mal noch ein bisschen mehr vielleicht seine philosophischen Ansätze von seiner Art der Architektur oder sowas hätte ich, oder seine was er dahinter gedacht hat, hinter den Projekten oder so, warum das so gemacht worden ist. Also, naja. Also da habe ich zum Beispiel, also ich interessiere mich sehr für Architektur und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich den Kollegen mal treffe. Und der hat es natürlich auch bei uns ein bisschen schwer, weil wir machen ja Industriebau und im Industriebau hast du leider wenig Möglichkeiten, da ist alles sehr kostenoptimiert. Aber der Architekt, ich nenne jetzt mal keinen Namen, also der schafft es halt trotzdem immer wieder, diesen Industriebauten seinen Stempel aufzudrücken, dass du erkennst, dass es was Besonderes ist. Es ist nicht einfach nur irgendein Kasten oder irgendwas, sondern der macht da immer Elemente rein. Und bei ein paar Projekten, wo ich auch quasi mit am Rande mit involviert war, damals bei den Solarfabriken, die wir gebaut haben, besonders in Ostdeutschland, da hat er das auch gemacht und hat es mir auch erklärt, warum er das so und so gemacht hat. Das fand ich total spannend und interessant. Und sowas hätte ich hier von diesem Film auch gern gehabt, dass mir quasi diese Architektenrolle das ein bisschen näher bringt, warum jetzt bestimmte Sachen so gemacht wurden, ja, warum das Licht und warum da eben so und die Säule und Leider nicht. Hat er nicht geschafft, in den 3,5 Stunden da irgendwie mal so 10 Minuten zu finden. Leider nicht. Lieber gezeigt, wie er da mit seinem Heroinkonsum immer weiter abrutscht und alle Leute verprellt und ja. Gut, vielleicht war das so sein Leben, aber für mich war es nichts. Ich gebe 5,5 von 10 Punkten für The Brutalist.
Das ist aber echt ärgerlich. Also wenn du so viel Zeit für so einen Film mit so einer langen Spieldauer einfach auch opferst und dann sowas bei rumkommt, ist schon schade.
Ja, kann man nichts machen. Ist halt so. Ich habe immer drauf gewartet, dass da noch irgendwie, dass der mich noch richtig kriegt, der Film, weil er geht ja lang genug. Gucken wir mal, was so Neues anläuft. Vielleicht ist da was dabei, was mich catcht und was so in den Charts drin ist.
Kinocharts und Neustarts.
Kinocharts, dann nehmen wir heute mal die deutschen Boxoffice-Kinocharts, nicht die Stuttgarter.
Ich bin offiziell taub, hey.
War das so laut?
Hat mich der Trailer gerade angeschrien. Lecco mio.
So, in Deutschland, was haben wir denn da? Platz 5 ist Schneewittchen, Platz 4 ist Drop, Platz 3 ist Sinners, von dem man eigentlich nur Gutes hört. Platz 2, The Amateur, von dem habe ich berichtet letzte Woche, der ist gut. Und Platz 1, von dem habe ich auch berichtet, The Minecraft-Movie, ein Minecraft-Film. Und was startet denn Neues? Wir gucken mal bei Kino.de, die haben immer so eine kurze Zusammenfassung. Es startet diese Woche, am 1. Mai, ist das Donnerstag? Ja, stimmt, Donnerstag. Das ist
Donnerstag, ja.
Thunderbolts, das neue MCU oder Thunderbolts Sternchen, warum auch immer, Sternchentext.
Das gehört wohl irgendwie dazu, aber keine Ahnung.
Ja, neue Gruppe von Anti-HeldInnen, Thunderbolts, wo ich sagen muss.
Aber auch nicht, also doch, Thunderbolts hat irgendwie ein Sternchen, keine Ahnung.
Der Trailer, der lief vor Minecraft und der hat mir gefallen, der neue Trailer. Der sieht wirklich gut aus. Ich glaube, ich gehe da rein. Wenn du nicht mitkommst, hast Pech, dann gehe ich alleine rein. Schauen wir mal. Also Thunderbolts.
Ah, das Sternchen übrigens steht für ein zusätzliches Mitglied.
Mhm. Okay.
Deswegen Thunderbolts mit Sternchen. Ja, ich habe den Trailer auch gesehen. Ich mag ja Florence Pugh. Bin mal gespannt. Also David Harbour mag ich auch, aber der geht mir in seiner Rolle da ziemlich auf den Sack. Deswegen mal gucken, was da so bei rumkommt. Sebastian Stan noch dabei, Harrison Ford, Daniel Brühl. Also einiges geboten. Ich bin mal gespannt. Hab auf jeden Fall Bock. Also wenn du da planst, dann sag mal an noch. Es startet auch Der Meister und Margarita, ein Dramafilm. Da geht es jetzt nicht unbedingt, glaube ich, um einen, der Pizza macht, sondern ein Fantasy-Drama nach dem gleichnamigen Klassiker mit August Diehl als Teufelsfigur.
Oh, August Diehl. August Diehl ist auch immer. Jetzt hast du den Teufel. Du hast den Teufel genannt.
Ich habe den Teufel genannt. Ja, ich habe den Teufel gebrannt.
Das läuft auch noch an Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Wald. Das ist eine. Ja, hier steht zwar Realverfilmung, aber ich glaube nicht, dass... Doch, mit realen Tieren steht hier. Tatsächlich. Ich dachte, das ist alles CGI, aber das mit realen Tieren. Haben die echt Rehe dressiert? Geht das? Okay.
Fragt mich doch so.
Sollte man nicht. Sich mal angucken. Geht da mal rein ins Kino und schreibt uns in die Kommentare, ob das echte Tiere sind.
Ja, sind echte. Das weiß ich ja. Mann, das hättest du auch mich fragen können. Guck mal, du fragst mich auch
haben
nicht.
Haben die ein Reh dressiert?
Nein, aber mit... Ach Gott.
Oder ist ja, es so wie so Jimmick, die dann so Tiere beobachten? Und, ja,
es ist wie Bambi the Reckoning.
Tritt aus der Lichtung hervor, um sie da.
Ja, hast du den Trailer nicht gesehen?
Nee.
Dann guck dir doch währenddessen, ich hier weitermache, mal den Trailer an.
Von Bambi?
Ja, von Bambi, okay. Eine Lebensgeschichte aus dem Wald.
Ich guck mal, ich lass mal hier ohne Ton laufen.
Genau, ich mache inzwischen weiter mit einem Fantasy-Film mit Death of a Unicorn, eine Horrorkomödie mit Paul Rudd und Jenna Ortega als Vater-Tochter-Duo, die versehentlich ein Einhorn töten, mit verheerenden Konsequenzen. Und darauf habe ich tatsächlich richtig Bock, allein wegen den Darstellern. Mhm. Also das ist schon...
Ein Einhorn töten?
Aus Versehen, ja.
Ist es auch reales Tier oder ist das...
In deiner Welt ja. Aber ansonsten eher nein.
Also bei mir läuft jetzt hier gerade der Trailer, also noch sehe ich hier... Wo ist denn jetzt das Reh?
Wo ist denn jetzt das?
Ja, das sieht ein bisschen künstlich aus hier schon. Also, na gut, hier springt es im Wasser rum, das sieht echt aus, aber hier wurde es gerade über die Lichtung. Ah, oh, das ist doch niemals echt gewesen, die Szene, wo die beide durch den Wald rennen. Ah! Na, also. Ha, wollen mich wohl für Kackeiern hier. Okay, es läuft an die Legende vom Oschi. Ochi. Ochi.
Von Oschi.
Von Oschi. Oschi. Fantasiereiches Familienabenteuer mit Helena Zengel in der Hauptrolle. Ich glaube aber nicht, dass Helena Zengel das spielt, weil da sieht man auch so ein kleines Tierchen mit großen Ohren, was aus so einem Astloch rausguckt.
Glaubst du nicht? Ich glaube schon. Dann Rust startet. Ein Westernfilm mit Alec Baldwin, an dessen Set die Kamerafrau durch einen Unfall aufgrund eines scharfen Schusses der Requisitenwaffe getötet wurde.
Siehst du, wir haben eine Filmkritik bekommen zu Rust. Mensch, habe ich ganz vergessen. Machen wir jetzt gleich dann nach den Neustarts. so, genau.
Ich bin heute nur dein Stichwortgeber, kann das sein?
Ich ganz vergessen, siehst du mal. Der dritte Bruder, Doku, was läuft noch an? Wolverice, ein fast klassischer Liebesfilm.
Wolverice.
Wie würdest du sagen?
Nein, das klingt wie Wolverine. Wolverice.
Dass nach 15 Jahren Beziehung seine Trennung wie eine Hochzeit feiern will. Oh, Mucksmäuschenstill X läuft an. Genau, das ist der Nachfolger von Mucksmäuschenstill, den du wahrscheinlich nicht kennst, du Banause. Vor 20 Jahren kam der ins Kino. Mucksmäuschenstill, quasi wie ein Amateurfilm gedreht, um so einen Typen, der endlich mal so Sachen selber in die Hand nimmt, hier wird nicht ins Becken gepinkelt und da die Leute zur Rechenschaft zieht und irgendwie...
Doch, von dem hast du schon erzählt, mehrfach.
Ja, ich liebe den Film. Jan-Hendrik Stahlberg spielt die Hauptrolle und hat, glaube ich, auch am Skript mitgeschrieben. Und jetzt kommt Mucksmäuschenstill X, wobei er eigentlich XX heißen müsste, weil der ist ja 20 Jahre nach dem ersten Film. Und ich bin total gespannt. Ich hätte ihn gerne in der Sneak gehabt, aber der wird wahrscheinlich nicht kommen. Mal sehen, ob der überhaupt irgendwo läuft. Ich glaube, der hat nur einen ganz kleinen Start. Aber ich liebe den ersten Film. Ich muss unbedingt sehen, wie es hier weitergeht. Das ist mein Ding. Okay, dann war es das mit den Neustarts. Charts haben wir auch gemacht. Dann wäre ich jetzt mal... brauche ich mal kurz einen leeren Trenner hier. Und dann machen wir nochmal Rust. Genau. Unser lieber Freund, der Reiko vom Nachtzug nach Hamburg Podcast, der geht ja, ist ja quasi in unserem Hamburger, in unserem NDR-Studio in Hamburg sitzt der ja für den Kinocast. Das mit dem Walross hier, ne, mit der Antje, kennst du?
Ja, kenne ich noch, ja. Genau. Ich kenne das noch.
Genau. Und sein Freund war für uns in der Pressevorführung zum Film Rust in Hamburg. Und weil er wahrscheinlich ein bisschen schüchtern ist und sich nicht traut, wollte er es nicht einsprechen. Er hat mir aber eine E-Mail geschrieben und die kann ich ja jetzt mal vorlesen. Hallo Erik, hier ist eine kleine Zusammenfassung des Films Rust. Und er schreibt noch sein erstes Review zu einem Film, deswegen soll man nicht ganz so. Und er versucht auf alles einzugehen. Okay, also Rust ist ein klassischer Western der Neuzeit. Person A trifft Person B und sie machen sich auf den Weg, den wilden Westen zu durchqueren. Kurz zu der Story. Harland Rust ist ein Gesetzloser, der einen 13-jährigen Jungen aus dem Gefängnis befreit, der versehentlich einen Mord begangen hat. Die Polizei verfolgt sie quer durch das Land. Durch das Kopfgeld, das die beiden bekommen haben, schließen sich auch Kopfgeldjäger der Verfolgung an. Der Handlungsaufbau ist in die Länge gezogen, weil sehr viele Charaktere vorgestellt werden. Einige Szenen tragen nichts zur Handlung bei, sind aber trotzdem interessant, weil man durch diese etwas zur Person erfährt. Ich habe früher sehr viele Western gesehen, hatte dadurch eine hohe Erwartung, wurde dadurch ein bisschen enttäuscht, weil es genügend Serien und Filme gibt, die genau das widerspiegeln, was im Film passiert. American Primeval ist ein gutes Beispiel. Übrigens, kleine Anmerkung von mir, habe ich auch die Miniserie besprochen gehabt, die fand ich ja extrem gut, gibt es bei Netflix, unbedingt mal anschauen, American Primeval. Okay, ich lese mal weiter vor, also American Primeval ist ein gutes Beispiel, allerdings ist Rust nicht so ein brutaler Film wie die Serie. Es wird sehr großen Wert darauf gelegt, den Charakteren einen Grund zu geben, warum sie so handeln. Leider ist der Film leicht zu durchschauen bezüglich der Charaktere und das Ende kommt relativ schnell, was schade ist, da der Aufbau so lange dauert. Das Setting war großartig, die Crew hat authentische Orte gefunden, wo genau gedreht wurde, weiß ich nicht. Er denkt, es war New Mexico. Die Musik war okay, Er fand sie nicht so gut, aber der normale Kinobesucher würde sich nicht drüber beschweren. Kameraperspektiven fand er richtig gut. Es war ein Mix aus schneller und langsamer Kamerabewegung. Und an einigen Stellen hat die Musik sogar gepasst. Da muss man natürlich jetzt erwähnen, die Kamerafrau, die wahrscheinlich die richtig guten Einstellungen gemacht hatte, die ist ja leider zu Tode gekommen bei dem Film, bei dem Dreh. Die Schauspieler waren gemischt. Einige fand ich super, einige wirklich schlecht gecastet. Sie haben nicht in ihre Rolle gepasst. Mein Hauptproblem war Alec Baldwin, der in vielen Filmen und Serien mitspielt, aber ich aber kein großer Fan von ihm als Schauspieler bin. Frances Fisher, Josh Hopkins, Travis Fimmel konnten ihre Rolle gut und überzeugt spielen. Devin Werkheiser muss ich hier erwähnen, ein Schauspieler, den ich vorher noch nie gesehen hatte, aber er hat seine Rolle so fantastisch gespielt und den Redneck des Wilden Westens so gut dargestellt. Wirklich super, hat etwas Humor in den noch düsteren Film eingebracht. Fazit, Opa-Enkel-Film, der mal in einer anderen Zeit spielt. Ich fand ihn okay. Ich habe kaum mitgefiebert und fand einige Handlungen fragwürdig. Keine Person war interessant, wo das so hätte sein können. Er schreibt auch noch, falls du noch etwas wissen möchtest, lass mich gerne wissen. Mich hätte gerne interessiert, in welcher Zeit er denn spielt. Sieht man das eigentlich irgendwo? Wann Rust eigentlich spielt, in welcher Zeit, wenn das hier so klingt wie so ein Abgesang auf die alte Westernzeit, steht hier nirgendwo auf die Schnelle. Weißt du es zufällig, Chris?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Mal gucken.
Aber danke, dass du mich solche Fragen fragst.
Also. Ja, hätte ja sein können. Du hast gerade irgendwo eine Seite offen.
Gut, das ja, klar. Ich habe Zeiten noch mit Rust.
Finden wir noch raus, wann das spielt. Und ja, vielen Dank für die Filmkritik, Manuel. Schöne Grüße nach Hamburg. Und ja, vielleicht mal wieder, ne? Also wie gesagt, solange wie hier Stuttgart nicht auf der Liste steht für irgendwelche Filmpremieren, muss man mal ein bisschen unsere auswärtigen Studios in die Premieren schicken, Berlin oder Hamburg.
1880er Jahre.
1880, das war noch bevor das relevant wurde alles. Gut. Also, jetzt schreibe ich mal noch mit rein. Rust. Haben wir auch besprochen. Okay, dann gehen wir mal rüber in den Serienbereich. Achtung, haltet die Ohren zu.
Serien.
So, Daredevil. Ich bin noch nicht beim Finale. Ich muss erst mal.
Verstehe ich zwar nicht, dass du das nicht durchgezogen hast, weil
ich habe so viele andere
gemacht.
Sachen gerade geguckt. Und The Brutalist, 3,5 Stunden habe ich geguckt. Da hätte ich ja dreimal Daredevil durchgucken können.
Ja, nicht ganz. Aber Daredevil Born Again. Ich habe ja die erste Daredevil-Serie nicht komplett geschaut gehabt. Ich habe, glaube ich, ein paar Folgen gesehen, habe es dann wieder zur Seite gelegt. Ich bin jetzt bei Staffel 2, weil ich voll drin bin. Und ich muss sagen, mit Born Again haben sie eine wirklich hammer gute Serie rausgehauen, die ein absolut krasses Ende mit sich bringt. Es passiert nicht unbedingt brutal viel oder sehr, sehr viel, aber was passiert, ist schon sehr, sehr deutlich. Und ich fand es super schade, dass es jetzt rum ist. Also mir hat es extrem gut gefallen, ist gut gemacht, gut gedreht, schön erzählt. Und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung, auf die zweite Staffel oder ja, als Born Again Staffel 2, die kommen muss. Also sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Und diese Runde ging jetzt einfach an Fisk und sowas und die nächste Runde muss woanders hingehen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, was genau passiert. Aber richtig krass. Unbedingt anschauen.
Ich gucke auf jeden Fall noch weiter, ja. Hatte erstmal ein paar andere Sachen, die ich geschaut habe. Was habe ich eigentlich alles geschaut? Ich habe das auch mit der, was der Basti Bielendorfer empfohlen hat, hier diese Doku-Serie Con Mom hatte ich geschaut, die ist echt gut. Netflix kann ich empfehlen.
Okay.
Und dann war auch noch sowas mit so einem Raub von Guy Ritchie gedrehte Doku über so einen Raub, wo sie so einen Diamanten rauben wollen in England irgendwo. Das war auch ziemlich cool. War aber eine Doku. Aber Andor haben wir ja beide geschaut. Star Wars Andor. Ja? Nein?
Du definitiv weiter wie ich, ja.
Ja. Also wir in Staffel 2 Staffel 2 sind so zwei parallele Handlungsstränge, die da aufgemacht werden, wenn ich das so richtig gesehen habe. Das eine, eine von beiden hat mich mehr interessiert. Das war das nämlich mit Cassian, den wir ja kennen, der einen T-Fighter, einen Prototypen T-Fighter stiehlt. Direkt aus, ja, was ist das, so ein imperialer Kreuzer oder sowas, daraus stiehlt er den. Und wenn man denkt, so, ja, da hat er bestimmt voll die Checkung, wie das geht, geht alles eigentlich eher ein bisschen schief. Und kennst du damals, es gab mal so ein Spiel, wo man auch T-Fighter fliegen konnte. Kennst du das? Da gab's.
Ja.
Das war genauso, ne? Da musste man sich auch erstmal total reinfinden, weil das irgendwie ganz anders war mit der Steuerung und so, mit links, rechts, mit dem Driften und so. Und,
ja, ja.
Und genau so, ich konnte es so nachvollziehen, wo der da eingestiegen ist, und hat er diese zwei Dinger und hat sich das erstmal überhaupt. Dann dreht er das ein und dann ist er erstmal überrascht, dass sich's genau andersrum dreht, wie er jetzt eigentlich erwartet hatte. Und so war das in dem Spiel nämlich auch. Und wenn man das dann einmal drin hatte, dann ging das. Und genau, er stiehlt diesen und will sich damit auf einem Planeten treffen mit anderen von der Rebellion, um den zu übergeben. Blöd nur, dass die gar nicht mehr da sind. Und also seine Kontaktperson ist nicht da, sondern da sind irgendwelche andere da, die ihn da erstmal umstellen und gefangen nehmen. Und wir sehen dann, dass sie da offensichtlich gestrandet sind auf diesem Planeten und sie wollen da weg und haben auch schon die ganze Weile nichts mehr zu essen gehabt. Und das ist eine ganz kuriose Situation, weil er findet dann noch raus, wer die wirklich sind. Und ja, jetzt darf ich natürlich nicht zu viel verraten, wenn du ihn nur anderthalb gesehen hast.
Die haben sich halt aber auch saudubbelig angestellt, muss man mal sagen.
Die andere Geschichte spielt auf, wie heißt dieser Planet da?
Coruscant?
Ist es Coruscant, ja.
Ich glaube.
Genau, zusammen mit, ja, in dieser komischen Welt, wo so eine junge Frau, die soll, ein junges Mädchen eher gesagt, die soll mit so einem Jungen, also wirklich ein Junge, verheiratet werden, weil da noch mehr hinten dran hängt, also so eine arrangierte Hochzeit und da wird gerade so diese ganze Feier da und wir sehen dann auch, was da sind wirklich alle möglichen dubiosen Typen vertreten, die da irgendwie ihre Agenda haben, weil das ist so ein High-Society-Event, wo sie alle aufschlagen. Und da sind natürlich auch die wir alle kennen noch aus der vorhergehenden Staffel, da dieser Schwarzhändler und so weiter mit vertreten. Ja, da weiß ich noch nicht so ganz, in welche Richtung das gehen soll, weil da sind ja auch welche dabei, die Rebellion unterstützen und die versuchen dann auch immer Kontakt zu bekommen. Aber, es ist noch eine dritte Ebene, finde ich. Fällt mir gerade eine dritte Storyline. Es gibt da noch so einen Planeten, der sieht fast ein bisschen aus, allerdings hier im guten Sinne muss ich nennen, wie bei diesem unsäglichen Netflix-Vehikel da. Wie ist dieses Netflix-Star Wars, der Abklatsch? Du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst. Da wo es die zwei Filme gab, ne?
Ja, genau. Also so ähnlich wie da, weil die da bauen auch sehr viel Getreide an und so weiter, so ähnlich. Aber hier, also da, das sieht man, das fühlt sich schon von Anfang an so viel besser an und so viel nach Star Wars an und ja. Und auf diesem Planeten landen imperiale Truppen, die alles.
Rebel Moon.
Ja, Rebel Moon, die alles durchkämmen und offensichtlich auf der Suche sind nach was und Dokumente kontrollieren und da kommt so langsam so ein bisschen Unruhe rein, weil offensichtlich leben da einige, die dort eigentlich nicht leben sollten oder auf der Flucht sind oder irgendwas Dreck am Stecken haben. Und wir sehen dann, die eine Frau ist offensichtlich die Frau von Cassian, der unterwegs ist. Und sie versucht dann auch Kontakt mit ihm zu bekommen. Aber die imperialen Truppen haben die Kommunikation blockiert, damit sie da in Ruhe alles durchforsten können, damit keiner irgendwie Kontakt nach draußen aufnimmt oder sich irgendwie eine Flucht organisiert. Und das sind so diese drei parallelen Storylinien, die da so passieren in diesen ersten drei Folgen, kann man sagen. Und die vereinen sich nach und nach so ein bisschen. Also wir sehen dann auch wirklich dann auch erst in der dritten Folge, also was die einzelnen parallelen Storylines am Anfang, die gefühlt erstmal nicht so viel miteinander zu tun haben, dass die dann nach und nach immer mehr miteinander zu tun haben durch irgendwelche Querverweise und sowas. Und deswegen sollte man wirklich die drei Folgen auch schauen, die ersten drei. Und normalerweise ist es ja so, wenn eine neue Staffel irgendwo raus ist, dann hauen sie erstmal zwei Folgen raus. Und aber hier haben sie halt wirklich aus gutem Grund drei Folgen gleich den geneigten Zuschauern übergeben zum Anschauen. Und deswegen auf jeden Fall großartig. Ich finde es absolut großartig. Ich bin da voll drin gewesen. Ich mochte ja die erste Staffel Andor total. Ich habe die auch mittlerweile schon nochmal geschaut. Und das ist von den neueren Serien, wirklich, da habe ich nicht viele Serien oder Staffeln nochmal durchgeschaut. Das habe ich wirklich nur bei Fallout gemacht, bei Andor und bei Penguin. Da habe ich die erste Staffel jeweils nochmal geschaut. Und ich finde das einfach so gut, die Charakterzeichnung. Und das fühlt sich auch so nach Star Wars überhaupt an. Während Acolyte hat sich so überhaupt nicht nach Star Wars angefühlt, in diesem komischen philosophischen Unterbau. Und das war genau dieser Quatsch, den man nicht bei Star Wars sehen will. Irgendwelche komischen Sachen da, wie haben sie da, da gab es da auch einmal in einem von den Filmen, ich weiß gar nicht, ob das in den aktuellen mit drin ist, dass quasi die Macht sind irgendwie so kleine Wesen, die in den Körper sind. Weißt du, was ich meine? Da war doch irgendwas.
Ja.
Das haben, ich weiß gar nicht, ob das in den neuen Versionen der Filme überhaupt noch drin ist, dieser Käse. Ja. Wie fandst du es denn, deine anderthalb Folgen?
Ich fand's bis dato, wie gesagt, die Crew, auf die er da trifft, die fand ich sau doppelhaft. Also solche Säckel, Entschuldigung, das kann ich anders sagen. Da weiß ja auch keiner, weil es ist ja überhaupt kein Zusammenhalt und weil jeder gegen jeden und jeder mit jedem, also ganz, ganz verwirrend irgendwie. Und ja, es wird halt erstmal konsequent, wie es scheint, weitererzählt, wo man aufgehört hat. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Also so schlecht fand ich es bisher nicht. Es war auf jeden Fall, hat sich gut angefühlt. Die ersten Minuten.
Also, wenn ihr das auch schauen möchtet, wir haben uns hier ganz bewusst spoilerfrei jetzt mal herumgeschifft um diverse Aussagen. Guckt mal rein. Auf Disney Plus gibt's das. Und könnt ihr ja einen Kommentar da lassen, spoilerfrei, was ihr davon haltet, wie ihr es findet bis jetzt. Okay, Serie Neustarts habe ich noch gar nicht reingeguckt. Siehst du mal, alles ein bisschen. Ach, fällt mir gerade ein, ich habe How to Sell Drugs Online Fast fertig geschaut, die vierte Staffel. Weil
hier ja, das habe ich auch durch.
Ja. Siehst du, ich habe nicht so viel fertig. Großartig. Absolut großartig. Ja, ich
fand es auch absolut großartig.
Das Ende. Das ist sowieso so eine geniale Serie. Ich bin richtig traurig, dass es jetzt vorbei sein soll, weil die ist so schön, ja, so popkulturell. Da sind so viele popkulturelle Zitate drin und so wirklich so aktuelle Dinge und bis hin zu Be Real und irgendwas. Das ist halt einfach irgendwie so eine richtig schöne, geile Serie. Die hat mir total gut gefallen. Ich hoffe mal, dass BTF hier, Bild- und Tonfabrik, dass die da noch was Ähnliches in der Richtung machen. Muss ja jetzt nicht mit irgendwie ein Drogenhandel sein, aber zumindest, dass es so diesen Spirit, der da drin steckt, dieses Moderne, dieses Freshe, das fühlt sich halt alles irgendwie ganz gut an. Und das ist auch eine der Serien, die schaut meine Tochter, die ist jetzt 19, ja, die schaut die an, findet die geil. Die schaue ich in meinem Alter, finde die geil. Das ist schon cool, dass das so verschiedene Generationen auch erreicht. Und das hat man selten bei irgendwelchen Serien. Deswegen,
ja.
Ich würde mir wünschen, dass da Bild- und Tonfabrik noch irgendwas Cooles macht. Aber ich denke mal, das ist ja ein Riesenerfolg gewesen. Da wird es, denke ich mal, auch weitergehen. Ja. Neustarts habe ich jetzt keine rausgesucht für heute. Mache ich dann beim nächsten Mal dann vielleicht wieder. Ich hoffe, es startet jetzt nichts Weltbewegendes Neues, was man unbedingt schauen sollte. Und dadurch, dass ich es nicht erwähnt habe, schaut ihr es nicht. Nein, ihr könnt auch selber mal gucken, was da so läuft. Okay, einen sonstigen Hinweis habe ich noch. Ich hatte ja letztens mal so ein Foto geteilt mit DVDs, die ich zu verschenken habe. Mit allen möglichen, also nicht irgendwelcher Schrott, sondern alles Sachen, die wirklich bei mir im Regal standen, die ich irgendwie gut fand. Die sind jetzt alle weg, wollte ich nur erwähnen. Ja, also für alle, die jetzt vielleicht Podcasts irgendwie nachhören und sagen, oh, da war doch was und ich gucke da mal den Beitrag. Nee, die sind jetzt alle weg, aber ich bin noch weiter am Aussortieren, ja. Da wird vielleicht noch einiges dann kommen, auch irgendwelche Blu-Rays oder so, die ja mal weg müssen. Das war's von meiner Seite. Hast du noch irgendwas?
Nein, ich muss dich noch an was erinnern gleich.
Das machen wir hinterher. Penis.
Eben.
Penis. Ja, steht doch im Dokument drin. Also.
Ja, ich habe es extra da reingeschrieben.
Wenigstens hast du nicht mit ASCII-Zeichen einen gemalt.
Ich kann mich ja noch beherrschen. Also.
Oder ein Foto reingepastet hier oder so.
Nochmal, ich kann mich beherrschen.
Auch nur heute. Okay, dann euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Geht schön ins Kino. Guckt Serien. Ja. Schreibt uns Kommentare. Bis nächste Woche dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.